Willkommen zu Gastrogeplauder, dem gastroenterologischen Wissenspodcast der DGVS.
Liebe Freundinnen und Freunde des Gastrogeplauders, ich freue mich, Sie zu einer neuen Ausgabe begrüßen zu dürfen. Und heute geht es wieder im übergeordneten Thema um die Vorsorge, dieses Mal aber bei transplantierten Patienten. Meine Gesprächspartnerin heute kommt aus dem Westen der Republik. Das ist die Katharina Willoweit, mit der ich vor vielen Jahren die Ehre hatte, zusammenarbeiten zu dürfen. Bevor ich noch drei Worte zu Ihnen sage, Frau Willoweit, erstmal vielen Dank, dass Sie Zeit haben, heute mit mir zu plaudern.
Vielen Dank, Herr Wedemeyer. Ich freue mich sehr über die Einladung, um mit Ihnen heute zu plaudern.
Super. Also vielleicht ein bisschen weitere Informationen. Ich durfte ja die Klinik in Essen, die Gastroenterologie, für 2,5 Jahre leiten und hatte da schon 2018 bis 20 die Freude, mit Frau Willoweit zusammenzuarbeiten. Sie hat sich dann weiterentwickelt, ist aktuell leitende Oberärztin in der gastroenterologischen Klinik bei Hartmut Schmidt in Essen. Und ein besonderer Schwerpunkt neben Ihren verschiedenen Aufgaben ist eben die Nachsorge von transplantierten Patienten. Und das ist der Aufhänger auch, warum wir beide heute gemeinsam hier plaudern. Bevor wir das aber tun, Frau Willoweit, jetzt muss ich noch eine DGVS-spezifische Anekdote erzählen, die allen Freunden und Freundinnen der Viszeralmedizin bekannt sein könnte. Denn wir hatten einen Kongress in Hamburg und Frau Willoweit, hoch engagiert, ist hochschwanger nach Hamburg gefahren und hat dann ein bisschen früher ihre Wehen bekommen und am UKE den kleinen Bruno geboren. Frau Willoweit, ich glaube, das ist das erste Kind, was während einer viszeralmedizinischen Veranstaltung eines Kongresses geboren wurde. Herzlichen Glückwunsch dazu. Und wie gesagt, wenn er Mediziner werden will, hat er lebenslang freie Mitgliedschaft in der DGVS. Das haben wir Ihnen schon zugesichert.
Ja, das ist toll. Ich drücke dem Bruno auch die Daumen, dass er da in meine Fußstapfen tritt.
Wie geht's Ihnen denn, dem
ja,
Bruno?
Ja, also die drei Jungs sind wohlauf und der Bruno auch. Und ich werde auf jeden Fall immer eine sehr gute Erinnerung an Hamburg haben. Und ja, das war ein toller Kongress, wenn auch ein bisschen mit ungeplanten, aber sehr schönen Ereignissen. Und freue mich jedes Mal, wenn ich Hamburg bereisen darf.
Also der Bruno aus Hamburg während der Viszeralmedizin. Frau Willoweit, Sie kümmern sich in Essen unter anderem um die vielen Patienten, die dort lebertransplantiert wurden und lebertransplantiert werden. Und in unserem übergeordneten Thema zum Bereich Präventionsmedizin spielen Transplantierte natürlich eine besondere Rolle. Spielen wir mal so eine Reise von so einem Patienten einfach durch, der sich in Essen vorstellt. Und ich fange jetzt einfach mal an. Patient 3 Jahre nach einer Lebertransplantation, vielleicht auf dem Boden einer primär sklerosierenden Cholangitis, stellt sich bei Frau Willoweit vor und stellt so die üblichen Fragen von Impfen bis Vorsorgekolo. Was muss ich denn eigentlich machen? Was sagt denn dann Frau Willoweit diesem Patienten?
Also dieser transplantierte Patient, 3 Jahre nach Transplantation, befinden wir uns letztlich komplett im Nachsorgeintervall. Mit der Transplantation, finde ich persönlich, geht das Spannende erstmal los. Das transplantierte Leben birgt sicherlich sehr individuell viele auch steinige Wege, je nach Grunderkrankungen und individuellem Verlauf. Aber ich finde, genau das macht Transplantationsmedizin auch so spannend, dass wir eben diese enge Verzahnung mit der Präventionsmedizin haben, die eben für dieses Patienten, Patientinnengut auch so wichtig ist. Und 3 Jahre nach Transplantation, jetzt hier bei Ihrem speziellen Beispiel mit der Grunderkrankung der PSC, gibt es schon gewisse Besonderheiten, die uns in der Nachsorgestrategie bevorstehen. Aber können wir einsteigen in, sag mal, die Nachsorge hat 3 Säulen für diesen speziellen Patienten. Immunsuppression und Impfung sicherlich, aber auch Krebsvorsorge als eine der wichtigen Säulen. Und ich nenne es mal allgemeinmedizinische Dauerbaustellen mit Dinge, die im transplantierten Leben eben häufiger sind als bei anderen Patientinnen und Patienten. Und da mal 3 Stichworte, Nierenfunktion, die sich über Laufe der Jahre mit Immunsuppressionen häufig verschlechtert, aber auch Blutdruck, Diabetes, Lipide, also kardiovaskuläre Erkrankungen und hier die wichtige Prävention, aber auch zum Beispiel weitere metabolische Faktoren wie Osteoporoseentstehung und Vorsorge. Und da können wir komplett einsteigen mit diesem Patienten. der hoffentlich nicht jetzt erst mit der Vorsorge beginnt, sondern die Prävention nach der Transplantation beginnt letztlich im ersten Jahr, zum Beispiel mit Impfungen.
Aber fangen wir mal mit Impfungen an. Und ich glaube, das letzte Thema der allgemeinen internistischen Vorsorge, da können wir, glaube ich, ewig sprechen. Aber genau. Nochmal ganz klar, vielleicht auch, wenn jemand jetzt zufällig in einem nicht primären Transplantzentrum aufgenommen wird, aus anderen Gründen, und dann sitzt ein Kollege in Weiterbildung beim Arztbrief, was soll er denn da reinschreiben zu den Impfungen bei Transplantierten?
Gut, da schreibt er primär rein, das ist eine der wichtigen Regeln, dass Lebendimpfstoffe kontraindiziert sind. Mhm. Transplantationsmedizin ist schon individuell, also wir können auch hier spezielle Gegebenheiten uns genauer anschauen, aber ansonsten enorme Wichtigkeit von Standardimpfungen. Und da sprechen wir über Influenza, über Pneumokokken, über Covid letztendlich auch, aber auch über Herpes Zoster, Hepatitis A und B, Tetanus, Polio, Pertussis.
Wie ist das mit Schema? Sie haben ja selber auch mal, wie viele Menschen, Impfantworten zum Beispiel auf Corona in Essen analysiert. Sprechen die so viel schlechter an, die Lebertransplantierten, als andere Menschen?
Wir haben ja schon auf jeden Fall eine reduzierte Immunantwort bei den transplantierten Patientinnen und Patienten. Und man muss sagen, dass die lebertransplantierten Patientinnen und Patienten nicht so schlecht dastehen, wenn man sie mit anderen transplantierten solider Organe vergleicht. Die Leber ist nicht so immunogen, vereinfacht gesagt. Wir brauchen nicht so viel Immunsuppression häufig, um eben die Abstoßung effektiv auch zu verhindern. Aber ja, wir haben reduzierte Impfantwort. Wir haben oft, wenn nicht schon vor der Transplantation, was sicherlich besser wäre mit der Antwort auf die Hepatitis B-Impfung beispielsweise, aber auch, und hier haben wir auch kleinere eigene Auswertungen in der Covid-Zeit gemacht, auf Covid haben wir auch reduzierte, aber doch gute Impfantworten.
Aber das heißt, Sie empfehlen jetzt keine besonderen Impfschemata, noch stärker impfen. Also wenn ich jetzt an Hepatitis denke, da haben wir ja unser Standard. Die sollten ja eigentlich vor Transplant alle erstmal geimpft sein. Vorweg.
Weise.
Aber falls es jetzt durchgerutscht ist und da jemand nicht geimpft sein sollte, keine besonders zusätzlichen Impfungen, Adjuvantien, erstmal Standardimpfung und dann gucken. Richtig?
Ja, erstmal Standardimpfung und dann gucken. Genauso würde ich es auch empfehlen. Es gibt ganz speziell mit der Hepatitis B-Impfung sicherlich ein paar Möglichkeiten, die man hat, und ganz einfach, sage ich mal, mehr, häufiger und Titer messen. Aber es gibt auch sicherlich bei vielen Patientinnen und Patienten den Punkt, wo man sagt, man muss nicht impfen, bis die Nadel glüht. Das irgendwann dann auch, ja, nach individueller Risikoabschätzung kann man das auch mal aufgeben.
Und was ja eine besondere Situation ist bei Menschen, die jetzt vielleicht organtransplantiert sind, auch im anderen Setting und vielleicht auch eine Nierentransplantation oder eine Lungen- oder Herztransplantation bekommen haben, da haben Sie eben schon gesagt, da sind die immunsuppressiva Schemata ja andere, die sprechen häufiger auch schlecht oder schlechter auf eine Impfung an. Kriegen Sie da auch viele Anfragen? Muss man da vielleicht mal eher gucken, dass man bei der Hepatitis B-Impfung noch einmal mehr nachimpft? Was würden Sie in so einem Setting empfehlen?
Doch, das ist genauso, wie Sie sagen, dass wenn wir kombiniert transplantierte Patientinnen oder Patienten haben, die zum Beispiel noch mit Cortison zusätzlich immunsupprimiert sind, dass mit einer deutlich geringeren Impfantwort auch zu rechnen ist. Hier würde ich trotzdem letztlich nach dem Standardschema zu impfen beginnen, aber Titermessungen anschließen, und beispielsweise kann man bei Hepatitis B auf den Adjuvanzimpfstoff ausweichen, um hier nochmal ein bisschen mehr, das ist alles letztlich leider keine Zauberei, aber gegebenenfalls eine Impfantwort mit ein bisschen stärkerer Immunantwort zu erreichen. Aber nochmal, die geeignete Immunisierung ist letztlich natürlich die Impfung vor Transplantation. Das ist gerade da wirklich relevant.
Okay, das haben wir jetzt, glaube ich, alle, wir beide jetzt sensibilisiert. Impfung, das Wichtigste dran denken und dann einfach machen.
Genau.
Das ist relativ einfach. So, jetzt Krebsvorsorge.
Ja.
Es ist ja kompliziert, und jetzt habe ich natürlich gleich den PSC-Patienten ausgepackt. Dann fragen Sie, ist der kolektomiert oder nicht? Sage ich, nein, er ist nicht kolektomiert. Und da muss er sowieso geguckt werden. Aber die ein Punkt weiter, Krebsvorsorge, Transplantierte, wenn Sie da nochmal unsere Kolleginnen so ein bisschen sensibilisieren.
Ja, das ist absolut wichtig in der Nachsorge nach Lebertransplantation. Wir wissen, und dazu haben wir viele Daten, dass die de novo Malignome eine der häufigsten Todesursachen im Langzeitverlauf darstellen. Und wir haben bei den soliden Tumoren letztlich sicherlich ein 2- bis 3-fach erhöhtes Risiko für Transplantierte, so eine Erkrankung zu erleiden. Und dann haben wir ja noch, wenn wir über de novo Tumoren sprechen, auch noch, und das ist wirklich eine große Gruppe von den nicht melanozytären Hautkrebs, die fast bis zu 30-fach erhöht ist im Vergleich mit den nicht transplantierten Patientinnen und Patienten. Aber dieser Patient, wir reden jetzt von PSC, von Koloskopie, von Darmkrebsvorsorge mit dem Risikofaktor PSC, gegebenenfalls eine chronisch entzündliche Darmerkrankung, hat dieser Patient die jährliche Koloskopie gebucht als Empfehlung.
Also das glaube ich auch nochmal ohne Wenn und Aber. Gut, dass Sie das sagen. Nur mal ganz kurz zu diesem Hautkrebs. Muss ich auch, wenn ich jetzt mich selbstkritisch hier in meinem Alltag beobachte, wir schreiben das immer, wir denken dran, aber ob meine Patienten alle wirklich regelmäßig Hautkrebs-Screening haben, die noch ein paar besondere Faktoren zusätzlich haben, selbstkritisch muss ich fragen, ich frage nicht jedes Mal nach. Ich fürchte, dass da ein paar durchrutschen.
Ja, also ich muss sagen, das hat bei uns schon eine sehr große Relevanz. Wir haben jetzt zumindest für Essen, muss ich sagen, auch eine sehr gute Kooperation mit der Dermatologie hier, die eine transplantierten Sprechstunde haben. Wir haben hier diese 1000 lebertransplantierten Patientinnen und Patienten. Diese Sprechstunde ist gut gefüllt. Und ich glaube, die Inzidenz dieser Hauttumore, was die Daten angeht, das kann ich schon auch von der Sprechstunde bei uns auch bestätigen. Wir haben viele Patientinnen und Patienten, letztlich egal unter welcher Immunsuppression, die irgendwie hier eine Problematik haben, die letztlich auch dann in Behandlung oder wenn es häufiger dazu kommt, dass auch kleinere Auffälligkeiten entfernt werden müssen, häufiger als einmal im Jahr in der Dermatologie vorstellig werden. Und das ist letztlich ein großes Glück, dass wir diese Sprechstunde haben, weil ich glaube, dass viele Patientinnen und Patienten schon auch in der Peripherie dort Probleme haben, irgendwie diese jährliche Vorstellung zu realisieren. Und ich glaube, es ist umso wichtiger, dass wir eben diese Aufklärungsarbeit auch machen, dass das häufig ist, dass das nicht möglicherweise mit dem Alter entstandene Hautveränderungen sind und auch nochmal zu sensibilisieren auf eben den Schutz der Haut.
Also Haut, glaube ich, super, wie Sie das in Essen etabliert haben. Jetzt nächste Frage. Ich habe heute Morgen eine junge Patientin gesehen, die ist Anfang 20 beim akuten Leberversagen, musste die transplantiert werden, war letztlich unklar, DD-Dilli. Die ist jetzt 27, 28. Mammografien im Verlauf bei so einer Frau?
Jein, also mit 27 würde ich mich eher dagegen aussprechen. Aber gynäkologische Vorsorge, ja, gegebenenfalls auch nach einigen Jahren früher Beginn von sonografischen Untersuchungen, klare Empfehlung für Mammografien, sehe ich nicht, nein.
Und wenn man jetzt die Nachsorge bei Patienten, Frau Willoweit, die aufgrund eines Leberzellkarzinoms transplantiert wurden, wie oft gucken Sie denn, ob da jetzt ein HCC sich vielleicht erneut abgesiedelt hat oder wenn das wiederkommt?
Bei Patientinnen und Patienten, die aufgrund eines HCCs transplantiert wurden, haben wir eine ganz besondere Gruppe, die letztlich sehr engmaschiger Nachsorge, insbesondere in den ersten Jahren benötigt. Denn hier wissen wir, dass die Rezidive eben auftreten häufiger als später. Und diese treten einmal in die Bildgebung ein, dass sie wirklich alle paar Monate MRT erhalten zum frühen Erkennen eines möglichen Rezidivs und dann treten sie nach 3 Jahren in die sonografische Surveillance alle 6 Monate ein.
Auch da will ich jetzt mal darauf hinweisen. So, jetzt der letzte Punkt, den Sie vorhin, die letzte Säule schon angedeutet haben. Jetzt geht es die allgemeine innere Medizin bei Transplantierten und das hat Frau Willoweit auch schon gesagt. Die Mehrzahl der Patienten nach einer Organtransplantation und insbesondere nach einer Lebertransplantation stirbt ja nicht an einem erneuten Leberversagen, dass das Organ nicht mehr funktioniert, sondern diese Menschen haben, wie Sie gesagt hatten, ein erhöhtes Risiko für Karzinome, aber eben auch ganz banal für Herzinfarkt, für Nierenversagen. Und wie schaffen wir es bei unseren Organtransplantierten, den Menschen gesund zu halten? Also deswegen auch nochmal, gehen Sie mal durch. Von Statinen, die können doch immunsuppressive Interaktionen machen, bis Blutdruckeinstellung wie 140 zu 90 reicht doch denken, bis hin zum auch Management der Immunsuppressiva, wenn Sie uns da so ein bisschen durchführen.
Oh je, ja, großes Thema, diese allgemeinmedizinischen Dauerbaustellen, wie ich sie genannt habe. Es ist ja so, wie Sie gesagt haben, es ist wirklich Es sind metabolische Komorbiditäten, die uns klein erscheinen, die aber wirklich zu zentralen Herausforderungen im Langzeitverlauf werden. Und die kardiovaskulären Morbiditäten, die sind zentral für transplantierte Patientinnen und Patienten. Und ganz vorneweg steht natürlich die Immunsuppression, weil die ist schon auch dafür verantwortlich, dass die Dinge, die vielleicht eh schon da sind, noch schlechter laufen, als sie es laufen würden ohne Immunsuppression. Hypertonie, ich finde, können wir toll in unseren Transplantationsambulanzen behandeln, kann aber auch in der hausärztlichen Versorgung gemacht werden, genauso wie Diabetes. Diabetes mellitus. Viele Patienten kommen schon mit einem diagnostizierten Diabetes mellitus. Der wird natürlich nicht besser unter Immunsuppression. Und wir haben sicherlich ein Viertel, die einen neu aufgetretenen Diabetes mellitus nach Transplantation bekommen. Dyslipidemien, auch das machen wir schlechter mit Immunsuppression. Und dann haben wir auch noch ein großes Thema, auch Adipositas. Wir haben ja zunehmend Patienten mit NAFLD. Und das ist was, was uns die nächsten Jahrzehnte begleiten wird. Da kann jeder ansetzen, aber klar haben wir verschiedenste Medikamente und da sind die Empfehlungen ganz ähnlich wie für die allgemeine Bevölkerung, aber wir müssen, und da haben Sie die Statine angesprochen, schon schauen, gibt es Medikamente, die interagieren mit dem Abbau der wichtigen Immunsuppression und das kann man anpassen. Das ist aber etwas, was natürlich am Transplantationszentrum geht, aber auch in der hausärztlichen Versorgung.
Und auch, wie gesagt, diejenigen, wenn jetzt ein zufällig ein transplantierter Patient an einem Nicht-Transplantzentrum aufgenommen wird, es gibt viele Tools, es gibt viele Drug-Interaction-Websites, gucken Sie nach, seien Sie einfach sensibilisiert, aber bitte nicht in hektischen Situationen gleich alles absetzen, weder Immunsuppressiva noch eine notwendige allgemein internistische Begleitmedikation. Ich glaube, das sehen wir ja auch alle immer wieder, wo dann plötzlich das große Drama gesehen wird, weil die GPT einmal 52 ist und nicht unter 50 und wo dann gleich große Immunsuppressiva-Spiegel nach oben gehoben werden, die dann wiederum andere Probleme machen. Und ich möchte in diesem Zusammenhang nochmal Werbung machen für eine bundesweite Studie, die auch bald losgehen wird, von der DFG gefördert. Der Professor Taubert aus unserer Klinik hat mit der Frau Heinrich das auf den Weg gebracht, wo es eben ein personalisiertes Immunsuppressionsmanagement geben soll, um eben so wenig wie nötig zu geben, um diese extrahepatischen Komplikationen auch noch besser in den Griff zu kriegen. Da werden wir aber nochmal extra drüber berichten. Frau Willeweit, jetzt nochmal die letzte Frage, die ich noch ein bisschen diskutieren würde, ist, viele Patienten fragen ja, was kann ich noch gut machen? Und dann kommt es auf die Ernährung. Und wo muss ich denn aufpassen, außer dass ich jetzt natürlich mich ausgewogen ernähre und auf Spurenelemente achte und auf Vitamine achte und in keine Richtung übertreibe? Aber wo sollte ein transplantierter Patient ein bisschen besonders drauf achten?
Ja, ich finde, das ist so ein schönes Thema und freue mich, dass Sie das angesprochen haben. Da weiß ich gar nicht, wo ich anfangen soll. Klar, Ernährung, wir wollen, dass unsere Patientinnen und Patienten sich gesund ernähren. Und ich habe den Eindruck, dass es oft schon wirklich eine große Herausforderung ist. Aber wir bekommen Patientinnen und Patienten nach der Transplantation. Wir sehen die in so schlechtem Zustand. Die sind oft wirklich, natürlich haben viele mit Sarkopenie zu tun. Die haben so geringe Muskelkraft und ich denke, ganz zu Beginn sage ich denen wirklich, dass man erstmal schaut, dass man nicht in einem Kaloriendefizit bleibt. Und das ist so leicht gesagt, wenn Patienten sich auf der Warteliste zur Lebertransplantation befinden, die haben wirklich oft andere Komorbiditäten, die mehr im Vordergrund stehen als die Ernährung. Die haben so viel mit Übelkeit oder mit Erbrechen zu tun, dass die ja in diesem Kaloriendefizit mit der Sarkopenie in die Transplantation gehen. Und dazu haben wir ja gute Daten. Das ist auch schlecht für den Transplantationsverlauf. Und deswegen schauen wir wirklich zu Beginn, dass wir zwar ausgewogen, ballaststoffreiche Ernährung empfehlen, aber vor allem, dass die Patientinnen und Patienten wirklich auf ihre Kalorien kommen und da nicht in einem Defizit sind. Dann kommen wir in die Reha und da erhoffe ich mir eigentlich schon den ersten individuellen Input, dass wir die Patienten wirklich auch schulen, was Ernährung angeht. Ich habe oft mit Patientinnen und Patienten zu tun, die kommen wirklich verunsichert und ängstlich in die Sprechstunde, weil die Sorge haben, dass die gar nichts mehr essen können, aus Sorge vor Infektionen. Und da finde ich wirklich, dass man auch ein bisschen relativieren kann. Und da ist die Priorität zwar schon, dass wir sicherlich im immunsupprimierten Setting ein erhöhtes Risiko für auch nahrungsmittelbedingte Infektionen haben, Aber man kann sich schon normal ernähren als Transplantierter. Mit wirklich Menschenverstand und Vorsicht muss man vielleicht nicht im Sushi-Restaurant essen, aber doch ein normales Leben mit bitte einfach offenen Augen ist da die Ernährung ermöglicht. Und natürlich wünschen wir uns eine Mittelmeerdiät, die ausgewogen und ballaststoffreich ist. Aber was ich mir auch wünsche, ist Sport und Bewegung und Fokus auf Muskelerhalt, Muskelaufbau, Ausdauerkraft und Koordination. Ich glaube, das hat nicht nur positive Effekte, die wir messen können, was wirklich die langfristige Gesundheit angeht, sondern auch Effekte auf Osteoporoseentwicklung, auf Knochen, aber auch auf die Psyche.
Also super, dass Sie das ansprechen. Ich glaube, erstmal keine Angst vor Essen. Die Leute müssen essen. Die zweite ist auch, dass Sie nochmal Sport angesprochen haben. Und hier auch, es geht nicht nur um Ausdauersport, sondern eben auch Kraft. Und das heißt auch kurzfristige Muskelbelastung, das Aufbauen ist gut. Ich sage ja, eigentlich müsste jeder Transplantierte ins Fitnessstudio, oder?
Sehr gute Investition für jeden und natürlich insbesondere für die transplantierten Patientinnen und Patienten. Letztlich Muskelerhalt, Muskelaufbau, insbesondere im ersten und zweiten Jahr.
Jetzt haben Sie schon gesagt, jetzt müssen wir ganz zum Schluss auf eine unserer Lieblingsthemen ja hinweisen. Die sollen essen, die sollen aufpassen, die brauchen nicht vor jedem Blatt Salat Angst haben, aber, genau. Frau Willeweit.
Aber es gibt auch Nahrungsmittel, die interagieren mit dem Abbau der Immunsuppressiva. Und hier zu nennen ist letztlich schon auch Grapefruit und gewisse Obstsorten, die nicht im Übermaß, auch hier gesunder Verstand, zu sich genommen werden sollten. Natürlich auch Medikamente. Aber man muss schon warnen vor rohen Lebensmitteln, vor rohem Fisch, vor rohem Fleisch. Und ich denke, es ist auch Ihr Spezialgebiet. Letztlich natürlich empfehlen wir nicht Mettbrötchen, rohes Schweinefleisch oder Wild. Es gibt das Risiko, auch hier letztlich eine Infektion zu bekommen, die sich auch wiederum negativ auf den Langzeitverlauf auswirken können.
Also ich habe jetzt gerade, wirklich nachdem Frau Willeweit und ich kurz gesprochen hatten, letzten Freitag gerade wieder einen Patienten gesehen, lebertransplantiert, der eine akute Hepatitis E hat mit hohen Transaminasen. Und wo es dann eben losgeht mit der Frage, Posttransplant, kann diese E-Virus-Infektion vielleicht sogar eine Abstoßung triggern? Wie ist das mit neurologischen Nebenwirkungen? Wird die vielleicht chronisch? Wie ist das dann mit der antiviralen Therapie? Und da muss einfach jeder aufpassen. Also Fleisch, rohes Fleisch, wirklich mindestens 70 Grad und mindestens idealerweise 10 bis 20 Minuten, dann ist da kein lebendes Virus mehr drin, aber es kann passieren. Und da sollten alle drauf achten. Das gilt aber nicht nur für Transplantierte, das gilt für alle Menschen mit chronischen Lebererkrankungen. Frau Willeweit, total spannend. Vielen Dank für die klare, strukturierte Durchführung durch diese drei Säulen der Präventionsmedizin, Posttransplantation. Ich habe wie immer viel gelernt. Ich habe gelernt, die Leute müssen oder die Patienten müssen geimpft werden. Das ist das Wichtigste, aber bei Lebertransplantierten jetzt keine besonderen Schema, außer dass wir keine Totimpfstoffe einsetzen. Ich habe gelernt, dass Krebsvorsorge wirklich wichtig ist und man muss auch bei den jungen Patienten dran denken, hier die regulären Schemata unbedingt anwenden. Und wir haben über die allgemeinen internistischen Dinge gesprochen, die insbesondere nach Transplant schon extrem wichtig sind, weil die Mehrzahl der lebertransplantierten Patienten eben nicht an einem Leberversagen im Langzeitverlauf verstirbt, sondern an diesen anderen Komorbiditäten. Und da müssen wir uns als Gastroenterologinnen und Gastroenterologen, die sich mit diesen Patienten beschäftigen, gut drum kümmern. Frau Willeweit, erstmal vielen Dank für Ihre Zeit und herzliche Grüße nach Essen.
Ich danke Ihnen, es war mir eine wirklich große Freude, mit Ihnen zu plaudern.
Vielen Dank und wie immer, liebe Freundinnen und Freunde des Gastrogeplauders, bleiben Sie uns gewogen. Wenn Sie Ideen haben für Themen, wir nehmen die gerne auf unsere Liste, die immer länger wird. Und wir wünschen Ihnen alles Gute, herzliche Grüße nochmal aus Essen und Hannover.
Das war Gastrogeplauder, der gastroenterologische Wissenspodcast der DGVS. Alle Informationen und Links zur Folge finden Sie in den Shownotes und unter dgvs.de/podcast. Haben Sie Feedback oder Fragen zur Folge oder möchten Sie ein Thema vorschlagen, dann schreiben Sie uns an podcast@dgvs.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei Gastrogeplauder.